Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen. Nachdem ich Ihnen letztes Mal so ein bisschen ein dröges Thema vorgestellt habe, das verstehe ich schon so, dass das so war und ist. Heute jetzt eigentlich etwas, was State of the Art ist und was eigentlich auch das Wichtige ist und was eigentlich die Bedeutung von der ganzen HCI-Vorlesung ausmacht. Ne? Das sind die Standard-Interfaces, die wir heute benutzen. Direct Manipulation Interfaces, Virtual Environments ist so ein kleiner Ausblick, den wir uns noch anschauen wollen heute, damit Sie auch ein bisschen die Gedanken öffnen einfach für das, was könnte denn da noch sein und nicht sagen, alles das, was ist, das bleibt und so für Ewigkeit. Und wie wollen wir das vorgehen? Ja, wir wollen uns ein bisschen die Grundlagen anschauen. Hä? Nein, 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 nein. Wieso ist der, wie viel Strom haben wir noch?
Er kommt neben Sie.
Hier ist wieder. Dankeschön.
Ich glaube, das ist ein Déjà-vu.
Ja, die Grundlagen und... Wir sprechen und haben schon vielfach gesprochen über WIMP, Windows Icons, Menus, Pointing Devices. Und das war natürlich die absolute Grundlage, um solche Interfaces überhaupt zu erfinden. Und das sollten wir uns noch mal ein bisschen anschauen. Was sind eigentlich die Kernelemente? Was sind die Grundlagen? Wo kommt das her? Also auch Ursprünge und Entwicklungen. Und dann die Direct Manipulation Interfaces, was verstehen wir da genau darunter und auch Beispiele uns betrachten, wo spielen sie eine Enabling-Rolle, da wo hatten sie die Rolle, dass es nur über diese Möglichkeiten überhaupt so funktionieren konnte und dann eben auch die aktuellen Entwicklungen. Und da werden wir natürlich noch einige nachfolgende Vorlesungen dann zu haben. Also das ist unser Programm für heute. Und genau das ist es. Also irgendwie ein solches, Grafik direkt erkennen Sie hier gar nicht, aber ein solches Interface, in diesem Fall mit großen Menüs und Auswahlfeldern und so gleichen. Und was ist das Wichtige daran? Das Wichtige ist, dass der Anwender, der Nutzer nachher das Gefühl hat, wirklich der Master, hoffentlich nicht auf Desaster zu sein, also der Master zu sein, der dieses Programm, dieses System bedient und er die volle Kontrolle hat. Und das, was da eigentlich hintersteht, ist die Tools-Metapher. Ja? Ich habe also ein Werkzeug, das gehorcht mir voll und ganz und wenn ich was tue und draufdrücke, eine Zahl eintrage, dann übernimmt er das und macht das Gewünschte damit. Das ist die Idee. Ich habe die volle Kontrolle, alles steht mir zur Verfügung. Nur um nochmal die Alternativen dazu zu sagen, ja, die Alternativen zur Tools-Metapher ist halt, das ist ein Gerät und ein Gerät typischerweise bediene ich irgendwie kompliziert und so, also vielleicht mit Kommandosprachen, so wie wir es letztes Mal besprochen haben. Und vielleicht das Weitergehende, über das wollen wir dann später auch nochmal ein bisschen spinnen, ist, ich habe da einen Assistenten, einen wirklichen Assistenten, dem kann ich Aufgaben delegieren. Ein Tool arbeitet immer nur dann, ein Hammer, wenn Sie ihn benutzen. Sonst liegt er da rum. Ein Assistent, eine Assistentin, die tut auch etwas nebenläufig. Kommt zurück, wenn sie Entscheidungen braucht oder Ergebnisse hat. Und das ist schon etwas ganz anderes. Das muss man sich klar machen. Und Tools sind nicht das Einzige, was wir haben und realisieren können mit unseren Systemen und mit unseren Möglichkeiten heute. Aber es ist etwas Wichtiges und es ist absolut State of the Art. Und das Entscheidende ist, warum mögen die Benutzer das auch so gerne? Weil sie einfach ihre Lösungskompetenzen, die sie ja in der Realität erworben haben, Beispiel Tabellen, also alles schön in Tabellen eintragen und dann Zeilen oder Spalten addieren, ja, das macht mit einmal der Rechner. Und Sie können Ihre Kompetenzen, die Sie auf traditionelle Art in der Realität erworben haben, einfach direkt übertragen. Das ist die Stärke. Sie müssen es eigentlich gar nicht lernen. Ja, das ist die wirkliche Stärke. Also jetzt verglichen mit Kommandozeileninterfaces. Das ist immer der richtige Vergleich. Weil Sie das können, Deshalb ist es auch so, dass es relativ leicht erlernbar ist und zusätzlich auch relativ komplexe oder fortschrittliche Funktionalitäten möglich sind. Das schauen wir uns dann noch hin. Und ein weiteres Phänomen ist auch, wenn man das einmal ein solches Programm benutzt hat, man vergisst es eigentlich nicht wieder. Und das liegt natürlich daran, dass ich die direkten Rückkopplung zu den sonstigen Erfahrungen, die ich schon habe, eben habe. Und das kann ich nicht vergessen. Das sind dann oft überlernte Sachen. Wie schnell vergessen Sie wieder einen bestimmten Syntaxausdruck in einer Sprache? Das ist ganz normal. Das vergisst man. So etwas, wie benutze ich ein Programm? Da wissen Sie vielleicht nicht genau, wo Sie noch klicken müssen, in welchem Menü Sie suchen müssen. Das ist wieder etwas, was schwer sich zu merken ist. Aber Sie wissen, wie es im Prinzip geht. Und damit unterstützen Sie auch den Spaß, weil das gehorcht Ihnen direkt. Sie haben direkte Kontrolle, vielleicht auch Machtausübung, was weiß ich. Also alle menschlichen Eigenschaften und Unarten auch können Sie da ausleben, ist ja auch gut. Aber vor allen Dingen, was für uns wichtig ist, ist auch der Forscherdrang. Dass die Leute einfach etwas ausprobieren wollen, dass sie es mit weniger Klicks erreichen wollen, eine komplexere Aufgabe jetzt. Und das ist gut. Mehr können sie gar nicht erreichen bei ihren Benutzern. Es ist gut, wenn die was erreichen wollen, ihre eigene Arbeit optimieren wollen und sie dann gegebenenfalls später auch daran beteiligen. Und das Charakteristische ist, ob das jetzt gerade so ein absolut charakteristisches Bild ist, weiß ich nicht, aber immerhin soll ich Ihnen nur mal sagen, dass man eben auch, die ganze Entwicklung ist rund 30 Jahre alt und an solche 3D-Visualisierung und so hat man schon vor 20 Jahren gedacht. Also das ist alles wenig aktuell Neues aus der aktuellen Forschung. Aber das Wichtige ist, dass man an diesen Interfaces auch immer sofort ausführbare, einfach durch Klick oder Anfassen von Objekten, reversible und inkrementelle Operationen, Aktionen ausführen kann. Das Reversible ist was ganz, ganz Wichtiges. Und das Inkrementelle ist einfach das, was der Benutzer aus seiner realen Umwelt übertragen kann. Erst den einen Schritt, dann den nächsten und dann den. Das ist genau das, was hier passiert. Und die grafischen Aktionen, damit das dann wirklich richtig gut funktioniert, müssen eben irgendwie den physikalischen Aktionen entsprechen, damit dieses Verbinden da entsteht. Und wir visualisieren es dann auch entsprechend. Also das Löschen einer Datei ist für Sie allgemein, dass Sie es im Papierkorb ziehen. Wir reden dann ja sogar so, also schiebt das mal in den Papierkorb, ja. Aber ist natürlich Quadratquatsch. Also hier ist kein Papierkorb drin, hier nirgendwo, ja. Das ist alles nur nachgebaut. Es ist aber die Metapher, ich werfe was weg, das heißt, ich lösche es. Das ist genau. Und das merkt man sich ganz, ganz leicht. Und das ist die Stärke, das ist die wirkliche Stärke. Und ich will Ihnen das nochmal klar machen an einem ganz simplen Beispiel. Sie wollen einen Fahrsimulator bauen, so Autofahren. Und da bekommen Sie dann eben genau dieses Bild gezeigt. Und Sie wollen der Kurve hinten folgen. Ja, was machen Sie? Also wenn Sie jetzt so ein Interface hätten und Sie, das fährt jetzt nach vorne, könnte ja auch im Video sein jetzt. Ja, was machen Sie denn? Was machen Sie? Ja, ganz sicher. Ja, Sie würden das Lenkrad fassen. Ja, ja, genau. Sie übertragen genau Ihre Erfahrungen aus dem realen Leben. Sie würden gar nicht auf die Idee kommen, was anders zu machen, wenn sich das nach vorne bewegt. Und das sind genau Ihre eingefahrenen Erfahrungen, die Sie anwenden. Und wenn sich das bewegte jetzt, ja, Sie würden sofort danach greifen, Sie würden sofort die Maus aufs Lenkrad bewegen oder irgendwas da tun oder machen. Garantiert. Und das ist genau das Ausnutzen Ihrer Erfahrung.
Wenn ich als Videospieler widersprechen will, dann würde ich halt A drücken oder auf meinem Controller nach links
drücken. Genau. Das sind jetzt ganz andere Erfahrungen, ja. Ja, ja, aber natürlich haben Sie recht. Und da ist es auch wieder das Wichtige, dass das Wichtige wäre da, dass das irgendwie konsistent ist. Und wenn Sie jetzt die Videospiele, die Bedienung von Videospielen sich anschauen, ja, dann sind die auch vergleichsweise ähnlich. Nicht immer identisch, aber sehr ähnlich. Und nicht, weil sie unbedingt auf der gleichen Engine aufbauen, nicht unbedingt. Ja. Und das ist dann auch, jetzt das als Metapher, nehmen wir mal an, Sie wären jetzt kein Videospieler, ja, dann würden Sie nach dem Lenkrad greifen und dann wird das weiter nach vorne fahren und die Feedback, Sie kriegen direkt Feedback. Ja, das Auto fährt nach links. Genau, und das ist das, was Sie auch aus der realen Welt kennen. Und das hilft Ihnen eben, die Kontrolle komplett auszuüben. Sie haben wirklich das Gefühl der Kontrolle. Und jetzt können Sie sich mal überlegen, wie Sie das mit einer Kommandosprache, er weiß das ja schon, oder mit einer symbolischen Sprache machen würden. Das wäre bei weitem nicht so universell. Ja? Bei Ihnen sind ja die Bedienungen, die Game-Bedienungen sind ja schon überlernt. Das werden Sie Ihr Leben lang ja auch nicht mehr vergessen.
Ja. Aber wir gehen doch auch daraus aus, dass ein Simulator unbedingt mit der entsprechenden Hardware auch kommen würde. Also dann hat ja der Benutzer einfach nur eine Auswahl von ein paar Knöpfen oder von einem Joystick oder einem Lenkrad, dann würde man schon die Relation schon also bilden dazwischen.
Ja, aber weil es eben auch nah ist am, ich meine, Sie können Pfeiltasten benutzen, um das zu steuern. Sie können ja tausend Sachen, Sie können ASDF benutzen. Alles diese sind ja auch üblich, also diese Tasten. Das Wichtige ist jetzt, das Direct Manipulation Interface ist ja genau das, ja, Sie greifen dann eben mit der Maus, Sie greifen virtuell mit der Maus zum Lenkrad und ziehen es hin und her und Sie haben direkt den Feedback, was passiert.
Eigentlich wäre es ein ganz schönes Experiment, denke ich. Also es gibt jetzt dieses Kinect von Microsoft, wo man so die Bewegungen macht und man sagt, das ist jetzt ein neues Autospiel und stellen Sie sich vor der Kamera. Und dann müsste man gucken, wie sich der Spieler oder die Spielerin darauf bewegt oder reagiert. Und wenn sie eben anfängt, also so zu lenken, dann...
Klar. Sie haben recht, das Maus-Interface, das gehört eben dazu. Gehört ist aber Teil der Direct Manipulation, so wie wir es verstehen, ja. Also Pointing Device ist natürlich eine ganz starke Abstraktion. Gibt es viele bessere... was weiß ich, rechts, links, wie heißt das Ding noch, von der Wii? Ja. Ja, alles solche Möglichkeiten gibt es ja inzwischen, da wird auch mit experimentiert. Ja. Aber ganz klassisch ist es eben das Pointing-Device, mit dem ich im Bild, auf dem Bildschirm bestimmte Sachen aktivieren kann und bewegen kann. Und da habe ich dann auch ja, verschiedene Aktionsmöglichkeiten. Das Wichtige ist, das einzig Wichtige an diesem Beispiel jetzt, Gamer hatte ich, habe ich nicht so intensiv dran gedacht. Ich habe gedacht, das ist ganz intuitiv, dass man danach greift. Aber das Wichtige ist, dass Sie Erfahrungen aus dem realen Leben übertragen können. Und das funktioniert immer, das können Sie sich merken, hat die eben genannten Vorteile. So, und jetzt der Frust eigentlich, das ist alles nichts Neues, das ist alles 20 Jahre alt. Also, kurz nach Ihnen geboren, also 82, 83, das ist, 30 Jahre sind das ja, Gott, 30 Jahre, also vor Ihnen geboren. Das war alles schon auf der Welt, da waren Sie überhaupt noch nicht da, da hat man Sie noch nicht gedacht, um Ihnen das klar zu machen. Und trotzdem ist es bis heute da. Ja, also war es nicht so ganz schlecht. Zumindest wenn wir mal sagen, wir haben jetzt 60 Jahre Informatik, sowas, ja. Dann war das, oder 50 Jahre Informatik, und das hält sich jetzt schon mal 30 Jahre, dann hat das schon eine gewisse Bedeutung. Und darum lohnt es sich auch so ein bisschen, die Geschichte anzuschauen. Nicht vertiefen, aber anzuschauen, was und in welcher Folge sind denn da eigentlich solche Interfaces entstanden. Und das erste, die erste Anwendung waren tatsächlich Textverarbeitungssysteme. Und da muss man sich wirklich überlegen oder auch noch erinnern, es gibt ja auch heute immer noch solche Editoren, dass so ein Kommandozeileneditor wirklich was Fürchterliches ist. Also ich muss mit einer Kommandozeile Änderungen in einem Text angeben. Also das, ich habe nur diese eine Zeile. Ich muss da drin die Position sagen und den Befehl und so weiter und so weiter. Der erste große Schritt war dann schon mal, sowas wie Full-Page-Displays einzuführen, dass ich den ganzen Text sah. Und dass ich da einen Cursor hatte, dass ich nicht bei jedem Kommando noch angeben musste, jetzt mach es genau an der Stelle. Jetzt überlegen Sie sich, geben Sie an, an welcher Stelle? Den 41. Buchstaben, den 63. Buchstaben eines Textes. Das war ein großer Schritt. Das war wirklich ein großer Schritt. Und mit den Cursor-Darstellungen entstanden eben auch so Systeme wie WordStar oder Emacs auch zu der Zeit schon. Uralt alles. Und allein durch die Cursor-Steuerung, dadurch, dass ich einen eindeutigen Bezugspunkt im Text hatte, konnte ich dann eben auch kleine Kommandos relativ gut formulieren, also Insert und Delete und was weiß ich, immer ausgehend relativ zum Cursor. Und das Entscheidende ist mehr Performance, das wollen wir natürlich haben, weniger Frustration und einfacheres Training. Und dann erst seit Mitte der 80er Jahre, ja, das muss man sich eben wirklich klar machen, da kam dann einhergehend mit den Raster-Displays, das heißt überhaupt mit den aktuellen, auch modernen noch Anzeigensysteme, vorher hatten wir ja nur Röhren, und also nicht nur Röhren, sondern vor allen Dingen hatten wir eigentlich nur Vektordisplays, da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Da kamen dann die Systeme wie Word als Textverarbeitungssysteme, Word Perfect, Word Pro und so weiter. Das heißt, das entwickelte sich relativ rasant, das war ja auch ein relativ großer Markt. Und das Charakteristikum war, eine vollständige Textseite wurde dargestellt, in fast gleicher Form, also nach dem Schlagwort Visivic, what you see is what you get. Das ist natürlich nie hundertprozentig erfüllt, also auch heute nicht. Auf dem Drucker sieht es dann doch immer noch mal ein bisschen anders aus. Also gesprochen nicht, also Visivic. Ja. What you see is what you get. Und das war der Standard. Der sichtbare Cursor und damit die Darstellung des Fokus, wo verändere ich was, die natürlichen Cursor-Bewegungen mit Pfeiltasten, beschriftete Icons für komplexere Operationen, also beschriftet oder grafisch beschriftet, das ist egal. Und dann eben auch diese Direct Manipulation. Also wenn ich hier was eintrage an der Stelle, dann wird es da geändert. Und ich muss nicht einen Bildschirmrefresh ausführen oder irgend so etwas, sondern genau da wird es geändert. Und auch, ja,
Monitore in der Größe von DIN A4-Seiten, glaube ich.
Ja, aufrecht. Ja, ja, also, ja, das gab es. Ja, klar. Das war also, das war auch mein erstes Raster-Display, so 81, 82, das ich kennenlernte. Das war der Perk-Computer und der hatte einen Bildschirm schwarz-weiß nur, noch nicht in Farbe, also nichts buntisch machen, schwarz-weiß, und aber aufrecht. Und das Ergebnis war damals in der Arbeitsgruppe, in der ich da war, da war dann auch ein Spiel drauf. Und dieses Spiel war Pac-Man. Und es war auch eine Maus dabei, die sah noch nicht so aus wie heute die Mäuse, also so schön rund, sondern das war noch so ein eckiger Kasten mit 4 Tasten Bedienung. Und die Mitarbeiter haben alle so viel mit diesem Ding gespielt, dass, was weiß ich, wir 10 oder 15 Mäuse kaufen müssten in der Lebenszeit des Rechners. Ja, das war damals die Zeit. Also ich persönlich kann mich da an das erste System, die ersten Systeme noch sehr, sehr gut erinnern. Und das veränderte wirklich die Welt. Also das veränderte tatsächlich die Welt, und es kamen dann schnell viele neue Funktionen, also Makros und Templates und alles das, Rechtschreibhilfen und Thesauri, wurden sofort in die Systeme integriert und die wurden sehr, sehr ähnlich zu dem, was wir heute da kennen. So entwickelt sich ganz schnell dann Desktop-Publishing-Systeme, also jetzt wirklich auf Publishing ausgerichtet und dann auch mit den aufrechten Displays und mit all diesen Möglichkeiten. Präsentationssoftware, also PowerPoint, auch das kam dann sehr ähnlich, so etwas. Und dann auch sehr, sehr schnell die Integration von anderen anderen Monomedien, wenn Sie so wollen, also von Grafik, die Integration von Grafik, dass Sie Grafik in Texte einbinden konnten, dass Sie Sound einbinden könnten, Animationen, Daten und Fotos. Ganz am Anfang gab es übrigens den Begriff Multimedia noch nicht. Ja, also Multimedia ist nicht was uraltes, sondern wir haben das damals heterogene Informationen genannt. Ist vollkommen bekloppt, aber vergessen Sie auch mal wieder.
Ich habe eine ganz kurze Frage. Wann hat man denn hier angefangen, alles auf dem Bildschirm auszuführen? Ich weiß noch, in den 90er Jahren, da wo ich dann in der Schule war, da haben wir immer noch mit der Kommandozeile gearbeitet und haben versucht,
Ja, also tatsächlich, also die ersten Systeme waren Lisa, wir kommen gleich noch kurz darauf, von Apple, die dieser neuen Philosophie folgten. Dazu gehören dann auch Fenstersysteme und all dieses. Ja. Also das war Anfang der 80er Jahre und ich selber habe 82, wie gesagt, das erste System so erlebt. Aber ein riesiger Unterschied, ne? Dieses System damals, das war wirklich eine absolute Lächerlichkeit. Ja. Die kostete aber 40.000 Mark. Das war etwas, was nicht überall mal gerade so hinzustellen war. Ja. Und davor gab es eben DOS, also von wenn Sie jetzt in die Microsoft-Welt gucken. Ja. Und das war eben nicht grafisch. Also das entstand zur gleichen Zeit, war am Anfang nicht grafisch. Also gucken wir aber gleich noch kurz drauf. Ja, natürlich, die alten Systeme, die haben sich lange gehalten. Sie haben vollkommen recht. Ja, bis das war nicht so wie heute. Ja, okay. Und das kam ganz schnell, also diese grafische Interaktion passierte alles Anfang der 80er Jahre, war dann ja auch die Marktmöglichkeit, das in Farbe auszugeben. Und auch noch etwas, VisiCalc, ja, das erste Spreadsheet, wenn Sie so wollen, die erste Tabellenkalkulation war nicht Excel, ja, sondern war 1979 erst entstand das. Aber hier noch auf einem alphanumerischen Display, also das geht da ja auch, dazu braucht man kein grafisches Display. Aber allein die Idee war einfach klasse. Das ist, war vorher keiner drauf gekommen. Ein Tabellenprogramm zu machen mit den Charakteristika, dass wenn ich hier irgendwo in einer Zeile eine Zahl ändere, sich das überall sofort migriert und nach gewissen Regeln, die ich selber eingegeben habe, neu berechnet. Also direkt. Ich verändere etwas nur in einer Zelle und es wirkt sich nach meinen definierten Regeln im Spreadsheet aus. Das ist die Idee. Und das ist Direct Manipulation. Ja. Und da kann man wunderbar Makros integrieren, das haben wir ja bis heute auch. Und die Anwender können jederzeit die Reihenfolge variieren, ihre Pläne ändern und so weiter. Und dann, das setzte sich so durch, leider auch kein Patent drauf oder Gott sei Dank kein Patent drauf, gleich eine Menge kommerzieller Produkte, Excel, Lotus 1, 2, 3 und so weiter und so weiter, wie die alle hießen. Es war einfach eine echte Knüller-Idee, das zu machen. So primitiv uns das heute auch erscheint, so selbstverständlich, aber ist nur wenig älter als sie selbst. Und eine andere, auch sehr, sehr wichtige, auch aus der gleichen Zeit, das müssen Sie sich alle überlegen, das ist alles in derselben Zeit entstanden, treibendes System waren die grafischen Informationssysteme oder im Spatial Data Management. Das heißt, die Möglichkeiten, hier jetzt Karten anzuzeigen und jetzt mit diesen Karten interaktiv umzugehen. Und beliebig rein zu zoomen, rein und raus zu zoomen und je nach Zoom unterschiedliche Symbole auch darstellen zu können. Das gab es früher ja, davor ja nicht, wo die Karten auf Papier ausgedruckt waren. Ja, wenn Sie einen anderen Maßstab haben, mussten Sie ganz andere Karte holen und so weiter und so weiter. Ja? Und jetzt konnten Sie einfach sagen, zeig mir alle wichtigen Häuser, zeig mir ohne Baumgruppen, mit Baumgruppen und was weiß ich. Also es, diese Möglichkeiten, die Sie heute auf modernen digitalen Karten haben, ja, das kam mit diesen Geräten und auch mit den Möglichkeiten, dann in den Karten zu interagieren. Insbesondere das Zooming natürlich. Das, gerade bei Karten ist es das eine ganz wesentliche Geschichte. Und da kann man sich auch ruhig mal einen Namen merken, weil er lebt doch noch, Nicolas Negroponte vom MIT, vom Media Lab, der hat da auch seine Untersuchungen gemacht, hat aber noch den Joystick benutzt, um dann darin zu navigieren und zu agieren. Also nicht die Maus. Maus kam, war da schon bekannt. Und das ist eben auch heute noch was Wichtiges, also nicht nur direkt für diesen Anwendungsbereich, sondern man nutzt unsere Fähigkeiten, die menschlichen Fähigkeiten, sich im dreidimensionalen Raum zu orientieren. Sie alle haben zwei Augen mitgekriegt, ja. Sie sind dafür gebaut, perfekt dafür gebaut, im Dreidimensionalen zu agieren. Sich zu orientieren und darin klarzukommen. Nicht auf einer Ebene. Und darum kann man das eben gut auch wünschen oder nutzen. Und die Idee war auch ganz schnell klar, also diesmal ein anderer wichtiger Name, der Xerox PARC Information Visualizer, der versucht hat, alle möglichen Daten jetzt in 3D anzuordnen und gehofft hat, damit mehr Möglichkeiten zu schaffen. Inzwischen wissen wir, dass das nicht immer funktioniert. Also ich persönlich bin sogar eher ein 2D-Freund. Also zum echten 3D-Darstellungen überzugehen, bringt nur ganz, ganz selten Vorteile. Wenn wir jetzt die Visualisierungsvorlesung haben, dann würde ich Ihnen auch Bilder zeigen, wo Sie auch erkennen, das ist Unsinn. Also wenn es in 2D geht, ist 2D bei unseren bisherigen Displays zumindest, die ja nun mal 2D sind. Wir simulieren ja nur durch Perspektive, durch Farbperspektive oder durch geometrische Perspektive hier den Raum. Ja. Und wir haben die Schwierigkeiten, ja, oder was meinen Sie, wenn das doch alles möglich ist und Sie dafür gebaut sind, in 3D sich zu orientieren und Aktionen auszuführen. Warum ist es nicht das Ideale? Sie sind dafür gebaut, im Raum zu agieren. Morgens agieren Sie im Raum, nicht auf einer Ebene. Wenn Sie aufstehen. Sie sind im Raum. Ja, und das funktioniert auch. Und was behindert uns?
Mit jeder Dimension kommen ja auch mehrere Parameter, auf die wir achten müssen. Vielleicht könnte das ein Grund sein.
Ja, könnte ein Grund sein, aber ich glaube nicht, dass es das Entscheidende ist. Also, Sie sind dafür gebaut im Raum. Sie haben zwei Augen. Ja. Sie laufen ja nicht beständig mit Augenklappe rum. Sie können stereoskopisch sehen und haben viele, viele Skills, Tiefe wahrzunehmen. Das entscheidende Beschränkende ist, wir haben für den Raum kein gutes Eingabeinstrument. Dieses Navigieren im Raum ist einfach schwierig. Das macht einen Teil der Spiele aus, zum Beispiel zu rasen oder im Raum, diese Raumschiff-Spiele und so weiter. Da haben wir nicht das ideale Interface. Also es gibt natürlich Space Mouse, dass ich das hier im Raum machen kann, aber es ist alles nur ein bisschen Halbseiten. Über die Geräte sprechen wir auch noch mal kurz. Das ist das Beschränkende. Also von der Ausgabe her kriegen wir das hin. Wir werden uns das auch sehen. Und das große Ziel war natürlich da auch noch mehr User Satisfaction zu erzeugen. Also Zufriedenheit mit diesem und eben Nutzung der Ziele. Okay, war nur ein Ansatz, aber war möglich und gehört auch in diesem Bereich. Eine treibende Kraft, gerade in diesem Bereich, war aber das CAD, also Computer Aided Design. Egal ob im Maschinenbau oder in der Architektur, man muss zumindest im Bereich der Computergrafik und das, was da dran hängt, war das eine ganz treibende Kraft, auch von Anfang an. Und die haben die Märkte geschaffen, die letztlich dann dazu geführt haben, dass da auch sowas wie Computerspiele heute State of the Art sind. Die haben die ersten teuren Systeme bezahlt, die dann 50, 80.000 und so weiter D-Mark oder was kosteten. Das war eine ganz entscheidende Kraft. Und die haben auch viel an Technologien dazu beigetragen, ihr Know-how. Und obwohl es gerade im Bereich der Architektur, nicht alles andere als einfach waren. Also am Anfang, heute ist es ja so, dass eigentlich keine Architekturpräsentation oder Präsentation eines Neubaus ohne irgendwie eine Animation und irgendwie eine Betrachtung, wie wird das aussehen nachher in der Umwelt, eine grafische Betrachtung, mehr funktioniert. Das ist heute State of the Art. Am Anfang haben das viele Architekten abgelehnt. Warum? Ja, meine böswillige Interpretation ist, sie verloren ihr Geheimwissen, ihr Vermögen aus Zeichnungen, direkt nachher die Strukturen erkennen zu können. Sie konnten die Leute nicht mehr so einfach täuschen, ja? Wenn die es in der realen Umwelt sahen. Ja. Denn das hatten die Architekten ja gelernt von Zeichnungen, von 2D-Darstellungen, das Gebäude in ihrem Kopf entstehen zu lassen, ohne dass es gezeichnet war. Und jetzt mit einmal war es da und alle konnten sehen. Und dann konnte man natürlich auch kritisieren und tun und machen. Das ging vorher nicht. Aber das ist meine böswillige Interpretation. Können Sie übernehmen, müssen Sie aber nicht. Ja. Das Entscheidende war, dass natürlich damit wesentlich schneller Änderungen ausgeführt werden können. Und wenn Sie sich schauen, auch im klassischen Maschinenbau oder so, das Änderungsmanagement, ja, das ist was Riesiges. Also das ist der größte Teil. Richtig echte Neuentwicklungen von Anfang an sind vergleichsweise selten. Das immer wieder anpassen, ändern und so weiter und so weiter. Das war das. Und da die alten Zeichnungen hernehmen zu können und nicht neu zeichnen zu müssen, bei ein bisschen aufwendigeren Sachen, muss ja nicht immer Perspektive sein, können ja auch Ansichtsdarstellungen sein. Das war das Entscheidende. Das Zweite war natürlich auch andere Berechnungsprogramme, wie hier, das sind, was weiß ich, das sind irgendwelche Stressberechnungsprogramme, also die jetzt auf diesen finiten Elementen operieren und da bestimmte Belastungen, Druckbelastungen in Belastungssituationen ausrechnen. Das war vorher nicht möglich. Man konnte es ausrechnen lassen, hatte mehr oder weniger jedes finite Element hier nummeriert oder so und bekam dann Tabellen raus auf einem alphanumerischen Display. Und da konnte man dann gucken, wo stand die höchste Zahl und wo war das auf meiner Zeichnung und so weiter. Also da gab es ganz, ganz wenige, das waren ganz wichtige Funktionen. Und das, was man da gelernt hat und was bis heute gilt, ist, Sie müssen die Terminologie des Endbenutzers übernehmen. Sie können nicht unseren Computerjargon da benutzen am User Interface. Das macht es stark, weil dann verstehen die Leute auch sofort, was sie anbieten und machen wollen. Ja? Und daraus entstanden, gerade auch aus diesen Anwendungen, sind dann auch viele andere Sachen, die heute partiell State of the Art sind, zum Beispiel dieses Group Review, dass man in der Gruppe einen gemeinsamen Text, eine gemeinsame Zeichnung reviewt, auch an verschiedenen Orten und so weiter. Das ist damals entstanden, dass das übers Netzwerke geht. Ja, und jetzt habe ich Ihnen ein paar Anwendungen vorgestellt. Was meinen Sie denn, was die erfolgreichste von der Anzahl der installierten Systeme und nachgebauten Systeme und so weiter Anwendung überhaupt ist? Direct Manipulation Anwendung. Es ist nicht ein Spreadsheet, es ist nicht Word Processor, das hatten wir ja schon. Was ist die erfolgreichste Anwendung? Von der Anzahl der Installationen und so weiter und so weiter. Ja, ein Spiel ist sehr gut. Ja, genau. Ein Spiel ist schon mal sehr, sehr gut. Sehr gut, Pong, es war genau Pong, ja. Ups, das ist, genau. Dieses blöde Pong-Spiel ist wirklich das am häufigsten implementierte und verkaufte und was weiß ich und frei zur Verfügung gestellte System, ja, tatsächlich. Ja. Und es war ursprünglich, ist 40 Jahre alt jetzt. Also, auch das ist nicht so alt wie Mensch, ärgere dich nicht, ja, aber ist schon sehr, sehr alt und war anfangs kein Computerspiel, sondern ein Videospiel. Solche Boxen da, die im Fernseher. Ah, sie sind aber noch keine 40 Jahre alt.
35. Und bei mir waren aber die Controller einfach nur 2 Sticks, wo ich oben drehen konnte.
Ja.
Und
Ja, das ist ja genau der gleiche Controller wieder.
Ja, aber bei mir so, yeah. Stimmt, da kann man es ja auch drehen.
Ja.
Und da hatte ich so ein paar Spielmodis, wo ich so, also das war als Tennis bezeichnet. Ich könnte auch Handball spielen, wo wir, also wo die beiden Spieler auf der einen Seite sind, ja, sowas wie ein Squash-mäßiges hatte. Und danach hatte man auch so mit zwei Stäbchen pro Seite als
Beispiel. Merken Sie was? Er ist immer noch begeistert. Ja, ja. Was? Welche Faszination das ausgelöst hat bei ihm? Könnten Sie sich vorstellen, er würde so über seinen Mensch ärgere dich nicht spielen? Nein. Das ist genau das, was man Mass Appeal. Also viele einfach sofort verstanden. Das war das, was funktioniert hat.
Aber das ist ja auch im Prinzip auch das, was erst daraus geworden ist. Weil das wurde früher auf einem Oszillographen gespielt.
Ja, also 72 einfach auf oder ja,
das
72.
Das haben mich Wissenschaftler, haben sich halt ein bisschen nicht sehr früher, sondern einfach nur Tennis. Die haben mich da ein bisschen rumgespielt, deswegen hatten sie halt auch diese Drehknöpfe gehabt, weil das ja nichts anderes war, als um die Frequenzen zu verstellen für die
Ja, kann sein.
Und dann haben die das irgendwann bei Atari dann aufgenommen und verkauft.
Ja. 1972 als Produkt rausgekommen und gut, das ist nicht das erste Computerspiel. Also es war ja gar kein Computerspiel, sondern ein Videospiel, also direkt für den Fernseher gemacht. Aber das ist Direct Manipulation, genau das ist es. Und hören Sie diesen blöden Ausdruck, ich habe da direkte Manipulation, ist ein bisschen falsch übersetzt. Dann denken Sie an sowas. Das ist es. Das ist das, was es ausmacht. Das ist diese ganz geringe Lernkurve. Aus dieser plumpen Grafik, das lernt wirklich jeder, was er da machen kann und wie das funktioniert. Das geht direkt. Ja? Gut. Aber das ist genau das, was auch uralt ist. Ich hatte schon gesagt, Xerox Star 81, 83, die Apple Lisa. Dazwischen gab es ein paar andere Produkte, also zum Beispiel das, was ich hatte, 82, der Perk, also PERQ geschrieben, die Firma ist längst tot. Und das war die Grundlage, grafische Systeme zu machen. Das war wirklich eine Revolution damals, das müssen Sie sich wirklich vorstellen, weil davor, und das hatte ich auch noch, haben wir auf Vektor-Displays gearbeitet. Ja, das waren eben keine Raster-Displays und schon gar nicht ein Grafikprozessor oder sowas, sondern das waren richtig teure, also unter 50.000 Mark ging da nichts, richtig große Geräte, also so große Röhren, so wie Sie es vom Radar kennen oder so, also so sah das vorher aus. Ja. Und obwohl das alles relativ schnell durchdrungen wurde in wenigen Jahren, also Drag und Drop und Pull-Down-Menüs, also alles das, was wir heute kennen, die Windows-Manipulation, mal abgesehen davon, dass man lange Zeit darüber gestritten haben, sind diese Overlapping-Windows, Sie kennen wahrscheinlich gar nichts anderes, also dass die Fenster sich überlappen können. Ja, ist das überhaupt das Richtige? Man hat durchaus darüber diskutiert, ob nicht Tiled Windows, also wo man es nur aufteilen kann, besser sind, weil Overlapping Windows bergen ja die Gefahr, dass sie etwas verdeckt haben, was sie gar nicht mehr sehen. Ja. Tatsächlich, die Gefahr ist da, aber sie alle kommen wunderbar damit klar, weil sie dreidimensionale Wesen sind. Also sie erleben das ständig, ja. Sie erwarten, natürlich haben Sie die Gefahr, das ist gefährlich hier, das da drauf zu legen, weil Sie verdecken da was. Ja, aber das ist keine wirkliche Gefahr, weil Sie wissen, das zu beherrschen, weil Sie wissen, dass das passiert, Ihnen geht nichts verloren. Ja, also, oder wenig. Das ist genau der Punkt, der einfach an dieser Stelle funktioniert und tatsächlich, Windows habe ich zwei Folien, das sprechen wir jetzt nicht durch, hat auch irgendwann Microsoft das gemerkt, also vergleichsweise langsam, aber 93 kam dann die Windows-Version raus. Also übrigens, das ist rund 10 Jahre haben die gebraucht, also nicht, dass Windows und Microsoft da irgendwie führend waren, sondern sie waren komplett zurückhaltend. Ja? Genauso mit dem Internet. Da war Microsoft auch kein Vorrunner. Ja, sie haben 94 waren sie gerade eingestiegen ins World Wide Web Geschäft. Ja? Also auch mal rund 3 Jahre, nachdem ich eingestiegen war, hat Microsoft das da auch gemerkt und auf der Boston-Konferenz dann aktiv, dann aber mit Macht. Ja, dann sind sie auf die World Wide Web-Konferenz gegangen, haben da einen riesen Stand aufgebaut und jeden gefragt, ob er nicht bei ihnen arbeiten will. Also einfach dann mit Masse und Macht Leute eingekauft.
Ich habe einen Windows 95-Rechner und bei dem Öffnungslogo stand einfach Windows 95 und danach später hatte ich eine neuere Version davon und da stand auch Windows 95 mit Internet Explorer. Stand dort auch.
Ja, klar. Also ja, die kamen dann raus. Mhm. Ja. 95 war das aber. Also Microsoft war da sehr zurückhaltend. Also das hier, das ist ein Macintosh, nehme ich an. Das sieht mir aus wie die Lisa. Lisa, das Problem war, so wie der Perk, das war eigentlich zu teuer, das System. Also vergleichbar mit den DOS-Computern und so weiter. Das war einfach zu teuer und darum war der Macintosh, der sich dann gerade in US-Universitäten durchsetzte, dann die günstigere Version. Aber schon alles sehr historisch. Aber daher kommen alle diese Bilder, das gehen wir jetzt nicht durch. Man muss nur klar sehen, kein wesentlicher Unterschied. Also Microsoft hat mal gerade 12 Jahre gebraucht, um das zu lernen. Apple war an der Stelle, obwohl ich jetzt hier auch ein Windows benutze, ein echter Vorreiter. Das kann man und darf man und soll man auch ruhig sagen. Ja. Alle diese Sachen waren da, das sind Original-Screenshots von den damaligen Systemen. Ja. Aber schwarz-weiß am Anfang. Und wurde dann langsam auch farbig, Commodore 64, dann für einige ja. Also, Gamer dann schon das System ab 85 dann in etwa.
Unsere letzte Aufgabe sollten wir Webseiten über Spiele machen und da ist mir nichts anderes eingefallen oder als Commodore Webseiten zu machen, da habe ich dann einfach dieses Commodore Screenshot gemacht.
Genau. Und irgendwann kam es dann auch, also Microsoft hatte Menüs, also so etwas hatten sie dann schon, ja, aber kein echtes grafisches Interface. Der Amiga kam zwischendurch da und so weiter. Und das dürfen Sie sich anschauen. Alles, nix Direct Manipulation, wir schlafen, ja. Und mit 3.1 kam dann das erste Mal das Microsoft auf und aber noch Peer-to-Peer-Networking dann. Und dann und so weiter, auch mit einigen Flops ist ja okay. Bis vielleicht Windows 8 werden wir schon noch ertragen müssen.
Ja. Sie sind auch immer sehr kritisch gegenüber Windows. Also hat es überhaupt nie was Gutes gehabt? Oder?
War immer zu spät. War also aus wissenschaftlicher Sicht nie ein Vorrunner. War es einfach nicht. Also das waren andere Systeme. Das waren in den 80er Jahren Workstations wie Sun wie hießen die? Ach, da gab es so viele Firmen. Hier aber gerade Silicon Graphics, Apple in dem kleineren Markt. Also da war Microsoft sehr zurückhaltend. Also es ist heute so dominant, also ich bin nicht grundsätzlich kritisch, ich versuche das schon genau zu betrachten. Ja, kritisch doch grundsätzlich, aber nicht dagegen. Also sonst würde ich es ja selber nicht benutzen. Dann hätte ich hier auch so eine Apple-Kiste. Ja. Wobei Apple eben auch seine Herausforderungen hat, sagen wir mal so. Ja, okay. Ja, aber das ist die Entwicklung, also ist jetzt nicht so wichtig, müssen wir nicht durchgehen. Wir können uns aber auch, und natürlich ist es nicht verwunderlich, dass es auch aus den 80er Jahren kommt, dann direkt ein paar Ergebnisse aus Studien betrachten. Also die Bearbeitungszeit verbesserte sich, also für größere Aufgaben jetzt, ohne das im Detail zu machen. Aber Sie sehen, nicht revolutionär, also nicht verdoppelte sich nicht oder halbierte sich die Bearbeitungszeit, aber ein bisschen. Ja. Das ist auch heute noch die Balance. Komplexe Systeme, also Netzwerkmanagement oder Datenbankmanagement, machen ja auch viele Anwender noch aus guten Gründen gerne mit einer Konsole. Ja. Aber was für die Benutzer schon sehr, sehr deutlich war die geringere Fehlerrate. Ja, also, dass einfach weniger Fehler gemacht werden mit diesen Interfaces. Und es wurde immer subjektiv bevorzugt, bis auf ganz wenige Tasks, die heute geblieben sind. Insbesondere Anfänger und ungeübte Benutzer profitieren stark davon. Die Lernkurve ist viel, viel schneller. Das haben wir uns angeschaut. Und wir haben letztlich auch eine verbesserte Produktivität, auch wenn das nicht entscheidend ist. Wir können aber auch messen, eine geringere Ermüdung, also mit Sprachen etwas zu bedienen, ist wesentlich ermüdender. Ganz einfach, weil es in irgendeiner Form natürlicher ist. Ja, und wie entwickelte sich das weiter aus diesen Frühformen? Was ganz deutlich ist, was wir heute eben auch erkennen, was die Grafik ja auch locker hergibt, ja, ist eine wirklich eine gute Abbildung. Das kann durchaus eine abstrakte Abbildung sein. Also abstrakt ist nicht gleich ungut. Ja. Es kann durchaus eine abstrakte Abbildung sein, aber gute Abbildungen, so wie wir sie auf Papier und auch nahezu in der Qualität machen würden und anfertigen würden, sind möglich heute. Damit schaffen wir es ganz schnell, das Know-how des Users, das er also in der realen Welt erlebt hat oder auf Papier erlebt hat oder wo auch immer, mit zu integrieren und zur Lösung mit zu nutzen. Und wir sprechen jetzt im Ganzen von visuellen Interfaces, also das sind einfach die Standard-Interfaces, die wir heute haben. Manche Leute sagen, ja, das wird sich noch weiterentwickeln, es wird alles noch ästhetischer. Weiß ich nicht. Also ich sag mal einfach, ich stelle da mal ein Fragezeichen hinter. Klar, unsere Geräte werden schicker, die Leute achten da auch drauf. Ein wichtiger Erfolgsfaktor der Firma Apple, dass etwas eben auch schick aussieht und Renommee verleiht. Ist halt schick, wenn man ein iPhone hat. Und ja, man zeigt damit, ich bin ja auch bereit, 100 Euro mehr auszugeben. Also was weiß ich auch immer. Ja. Ist so. Also es spielt, weil es Alltagsgegenstände geworden sind, inzwischen auch eine Rolle. Vielleicht betrachten wir es, ja noch sehr, sehr top-down. Wir können uns auch über ein paar Gedanken, die vielleicht nochmal nachvollziehen. Also Nelson, der Name ist ja auch schon mehrfach gefallen, sagt ja, Direct Manipulation ist deshalb so stark, weil die Anwender es mögen, eine Version der Realität, so hat er es geschrieben damals, also er hat es in Englisch geschrieben, ich habe es übersetzt, auf diese Art und Weise manipulieren zu können. Das heißt, klar, es ist uns klar, das ist nicht die Realität, aber es ist nah dran und wir erkennen die Realität daran. Und wir sind eigentlich interessiert, die Realität zu verändern. Und das macht es stark. Wie weit die Benutzungsschnittstelle tatsächlich verschwinden kann, weiß ich nicht, aber wir erleben das in ganz, ganz vielen Kontexten. Und man muss tatsächlich sich manchmal den Kopf frei machen, um wirklich visionär zu sein. Und ich sag mal ein Beispiel, an dem wir im Moment rumspinnen. Meine Frau sagt dann immer, meinst du das wirklich? Ich sage, das interessiert ja jetzt gar nicht, ob ich das wirklich meine. Sie erfahren gleich, warum. Wenn ich mir nicht die Freiheit nehme, voll zu spinnen einfach mal, ja, dann kann ja nie was Neues entstehen. Die Kritik kann ja immer erst nachher greifen. So, die Idee ist, wir überlegen uns mal in der Küche, was wir alles mit dem Internet ausstatten könnten. Eigentlich jedes Gerät. Also jeder Lichtschalter, alles wäre am Internet. Warum nicht? Das kostet heute Cent. Alles, was am Strom angeschlossen ist, habe ich sofort auch die Internetleitung. Ist alles kein Problem. Ja genau, sie grinst. So ähnlich wie meine Frau auch, grinst dann. spinnt er jetzt total. Die Rollos sind am Internet angeschlossen. Mikrowelle, wir müssen gar nicht lächeln über den Kaffeekocher, die Kaffeemaschine am Internet. Klar, die Kühlschränke auch. Das sind Storage-Systeme, so wie sie heute schon in der Apotheke gibt, wo man einfach sagt, ich will das und das. Und meine Vision ist, ich sage, ich will das Rezept und auf einem Rollband kommen alle meine Zutaten zu mir gefahren und ich und das Ding überprüft dann sogar, ob noch was da ist, ob genug da ist, macht Mindestnachbestellungen. Ja, überlegen Sie sich mal, was für eine neue Welt da entstehen könnte. Ob die jetzt gut ist oder schlecht ist, ob es nicht gut für Sie ist, dass Sie zum Laden laufen müssen.
Es kann gut sein, aber ich frage mich, ob alles notwendig ist.
Es ist bestimmt nicht alles notwendig, ja. Aber es ist zunächst erstmal machbar. Es ist auch finanziell machbar. Das kostet ja nichts mehr. Das kostet ja wirklich nichts mehr. So ein Internetchip, also so ein Anschluss ans Internet, kostet so gut wie nichts. Ja? Und jetzt denken Sie mal wirklich konzentriert darüber nach, da spinnen wir nächstes oder übernächstes Mal nochmal, was man in einer Küche alles anschließen könnte. Und die Systeme gibt es, die... Also Storage-Systeme in der Apotheke, also manche Apotheken haben das, die drücken, wenn sie das Rezept kriegen, nur auf, respektive drücken es gleich in die Kasse und dann kommt das von hinten irgendwie aus dem Lager rangefahren. Und warum wollen wir das nicht in der Küche? Und der Riesenvorteil ist dann, Sie haben mit einmal eine Menge redundanter Systeme. Natürlich ist auch das Thermometer angeschlossen, aber Sie brauchen nicht ein Thermometer, um die Außentemperatur zu sehen, also zu sehen, ist ja auch ein Funkthermometer heute. Und ob das auf der Frequenz funkt oder auf einer Internetfrequenz funkt, ist vollkommen egal. Ja? So. Sie haben redundante Systeme zu Ihrer Heizungssteuerung zum Beispiel, die auch die Außentemperatur wissen will, um Vorlauftemperatur optimal einzustellen. Und so weiter. Sie können sie in jedem Raum direkt abfragen. Sie müssen nicht zum Thermometer laufen. Ist vielleicht schlecht für unsere Figur, aber ist ja... Lassen Sie sich auf so eine Spinnerei, gerade am Anfang von Projekten ein. Kritisieren Sie nicht gleich und sagen, nee, das ist so alles Quatsch. Lassen Sie sich darauf ein, spinnen Sie sowas mal durch. Dann kommen Sie vielleicht auch zu neuen Ergebnissen. Und bezogen aufs Internet jetzt, bezogen aufs Interface jetzt, ja, tatsächlich ist es so, dieser formulierte Gulf of Execution und Gulf of Evaluation, dass ich gar nicht genau weiß, was habe ich ausgeführt oder dass ich keine Ideen habe, wie soll ich es auszuführen, das wird mit solchen Interfaces realisiert. Also wir sind ja in der Phase, uns klar zu machen, warum haben diese Interfaces eigentlich die Bedeutung erlangt? Warum stehen sie seit 30 Jahren so oder ganz ähnlich? Sie haben ja gesehen, die LISA-Interfaces sind fast identisch zu unseren heutigen Bildschirmen. Und das ist jetzt gemessen an der Informatikentwicklung, ist das wirklich echt was Wahnsinniges, dass sich da kaum was verändert hat am Aussehen. Okay, und last not least liegt natürlich alles daran, dass diese Interfaces, dass wir mit diesen Interfaces dann in der Lage waren, ja, etwas anzubieten, was einfach der menschlichen Wahrnehmung, unserer Verarbeitungsmöglichkeiten, unserer Fantasie und so weiter eben auch entspricht. Also insofern ein menschengerechtes Interface zu machen. Und das gibt viele, viele Beispiele vom Abacus zum Taschenrechner und dergleichen. Gut. Aber es gibt ja auch Probleme und auch diese Probleme oder Herausforderungen, da müssen wir einfach hinweisen. Ja. Zum Beispiel Barrierefreiheit. Also bieten wir so etwas an und haben wir sehbehinderte Nutzer auch, wovon wir immer ausgehen sollten, dann haben die mit unserem Bildchen einfach ein Problem. Und es ist unsere Pflicht, da etwas Alternatives anzubieten. Und nochmal, ich sage es ganz klar, das Gesetz über Barrierefreiheit heißt, machen Sie etwas für ein öffentliches Unternehmen, für eine Verwaltung oder was, dann muss das barrierefrei sein. In der Privatindustrie können Sie sich immer noch rauslügen und sagen, okay, dann sollen die eben was anders machen. Da gilt das nicht mehr. Es ist ein Gesetz. Wir haben ein zweites Problem mit all diesen Möglichkeiten. Wird und Sie haben, Sie wissen das, oder ich habe es Ihnen schon ein paar Mal gesagt, das, was unser beschränkende, ein beschränkender Aspekt ist immer der Bildschirmgröße. Wie viel kann ich überhaupt darstellen? Wird immer knapper. Sie sehen das auch, dass man ein, zwei Display hinstellt oder gehen Sie in einen modernen Traderraum für Aktiengeschäfte oder was. Die haben 6 Monitore vor sich und Bildschirmplatz ist knapp. Ist einfach knapp. Und ja, auch das sollte man wissen und auch akzeptieren. Diese Interfaces sind hübsch, aber gegebenenfalls ineffektiv bei erfahrenen Benutzern. Das ist einfach so. Ist durchaus auch problematisch, also auch gehen Gesundheitsgefährdungen mit einher. Es gibt eine Menge Leute, auch Informatikerinnen und Nutzer auch, die viel Sehnscheidenentzündungen und so etwas haben durch die dauernde Überlastung. Wechsel von Maus und Tastatur und so weiter. Und auch, und da, dazu haben wir Lösungen, klar, Makros schreiben und formulieren auf diese Art und Weise, aber Wiederholungen und Arbeitssequenzen sind eigentlich direkt, also mit diesen Direct Manipulation, schwer zu formulieren. Man muss diesen Umweg gehen über, ich zeichne ein Makro auf und das soll dann so ausgeführt werden. Aber dann können Sie es auch gerade als Informatikerin oder Informatiker skripten. Also dann, ich würde es Ihnen kaum empfehlen, das irgendwie so aufzuzeichnen. Wichtiger Punkt. Design jetzt des Interfaces wird zu einem entscheidenden Punkt. Und Sie als Informatikerin oder Informatiker sind dafür nicht ausgebildet. Das heißt nicht, dass Sie es nicht machen dürfen, um Gottes Willen. Sie dürfen alles machen. Sie können auch alles machen. Aber Sie müssen auch Ihre Grenzen erkennen. Da gibt es eben andere Leute, die da wesentlich mehr trainiert sind und es unter Umständen auch besser können. Erkennen Sie Ihre eigenen Grenzen, holen Sie sich die Hilfe, die Sie im richtigen Moment brauchen und dann ist das prima. Es gibt auch weitere Probleme, Problembereiche, Detailinformationen manchmal darzustellen. Oft ist es so, dass eben doch eine Tabelle die Details und die Präzision wesentlich besser dasteht als ein Graph. Natürlich können Sie sagen, mache ich halt beides. Kommen Sie aber in die Not wieder, dass Sie Bildschirmplatz aufgeben müssen. Oft ist es richtig, darauf habe ich immer gedrängt, denken Sie sich in die User rein, versuchen Sie, Ihre Benutzer zu verstehen, die richtige Metapher zu finden. Etwas auf dem Bildschirm darzustellen, es geht nicht nur um die Grafik, sondern es geht auch um die Interaktionsmöglichkeiten damit. Gut, das ist heute echt kein Problem mehr. Also die Echtzeitgrafik, natürlich, wir sind absolut daran gewöhnt, wenn Sie auch komplizierteste Grafiken werden so schnell dargestellt, dass Sie den Bildaufbau gar nicht mehr sehen. Ne? Das ist in Ordnung. Aber wichtig, Sie werden ganz, ganz hart darüber nachdenken müssen, in allen Fällen ein Undo anzubieten. Warum?
Damit die Leute keine Angst haben,
auszuprobieren? Genau, ganz genau, weil nur so kriegen Sie diesen wesentlichen Effekt, dass die Nutzer bereit sind, was zu machen, nach neuen Wegen zu suchen und sich nicht immer den alten Faden nachgehen. Und das macht Ihnen Aufwand. Nicht immer ist ein Undo zu realisieren ein Klacks. Ganz im Gegenteil. Es ist oft schwer, weil Sie nicht, meinetwegen wie in Datenbanken, dieses Transaktionskonzept haben und Sie können die ganze Transaktion zurücksetzen und so. Ja? Das haben Sie in normalen Systemen ja nicht. Da ist es dann Ihre Aufgabe, das zu machen. Gut, und die höheren Ressourcenanforderungen, da machen wir uns heute keine großen Gedanken mehr drüber, aber optimal, um das jetzt mal hier klar zu sagen, wäre ein Feedback immer unter 100 Millisekunden. Ja? 100 Millisekunden sind nicht viel Zeit, auch auf heutigen Rechnern. Sie können das auch gar nicht wahrnehmen, sind das jetzt 150 oder 200 Millisekunden und so weiter. Aber das ist in etwa die Grenze, in der der Benutzer dann die Änderungen wenn es direct ist oder sein soll, erwartet auch. Bei komplexeren Aufgaben wird er immer akzeptieren, dass das auch bis zu einigen Sekunden dauert, das ist gar keine Frage. Da ist es nur die Frage, hat der Benutzer die Vorstellung, dass das etwas Komplizierteres ist? Oder hat er die Vorstellung, dass das eigentlich was ganz Einfaches ist? Dann ist es problematisch. Also jetzt stellen Sie sich vor, wie Sie mit diesem Ding umgehen würde, wenn die Maus, Bewegung des Mauszeigers, jedes Mal eine halbe Sekunde dauerte, bis ein Update passiert. Ja. Sie würden das Ding sofort wegwerfen. Das wäre schlimm für Sie. Aber Sie haben ja recht, das ist eine ganz einfache Operation, das muss ja besser gehen, geht auch besser. Also sollten Sie es auch machen. Also da sollten Sie immer dran schauen, diese 100 Millisekunde ist gewissermaßen das Optimum. Schneller müssen Sie nicht werden, weil der Mensch nicht schneller ist. Wir bauen die Interfaces für die Menschen und das ist in Ordnung. So, die Vorteile haben wir schon im Wesentlichen betrachtet. Das ist jetzt schon nur eine Wiederholung. Sie sehen ständig irgendwelche visuelle Repräsentationen der Objekte, die Sie benötigen oder die, auf denen Sie Aktionen ausführen wollen. Die physikalischen Aktionen, da brauchen Sie keine Syntax, um das zu machen, sondern man versucht, das direkt umzusetzen. Und die Resultate, das Feedback, sind direkt sichtbar. Das heißt, Sie sehen direkt, was Sie gemacht haben. Und daraus resultiert dann eben geringere Einarbeitungszeit, verbesserte Wissenserhaltung über die Bedienung. Wenn Sie es einmal gelernt haben, Sie vergessen es quasi nicht mehr. Geringerer Bedarf an Fehlermeldungen. Also Sie müssen zwar alle programmieren, das ist jetzt nicht Ihre Einsparung, aber wenn weniger Fehler gemacht werden, müssen Sie auch nicht ganz aufwendig das implementieren. Also denken Sie daran, als Alternative, welche Fehlermeldungen, wie viel Aufwand wird bei einem guten Compiler in die Generierung der Fehlermeldungen gesteckt, hoffentlich. Ja. Damit er auch wirklich sieht, dass er nicht sagt, Syntax-Error, ja. Was immer noch oft ist. Ja, und wo jetzt bitte? Ja. Und das höhere Selbstvertrauen ist ein ganz wichtiger Aspekt, den Sie dem User liefern sollten. Und für die Entwicklung dann, wir haben ja mehrere Metaphern oder Möglichkeiten eben schon angesprochen, da ist die Object-Action-Ansatz ist auf jeden Fall das Ideale. Sie können die Objekte darstellen, denken Sie hier, was weiß ich hier, Sie wollen irgendein Interface basteln, um Fotos zu, was weiß ich, was man mit so vielen Bildern macht. Aber zu archivieren, zu sortieren, aufzubereiten, also eine Fotodatenbank. Ja, da ist es vollkommen klar, da ist es jedem sofort klar, was sind die Objekte. Und das, dann können Sie sich bei den Objekten auch überlegen, was sind die Operationen da drauf und können das entsprechend anbieten. Klassische Fragen dann auch übrigens nach diesem Ansatz, den haben wir ja nur abstrakt besprochen. Was sind die Objekte? Welche grafischen Repräsentationen mache ich für die Objekte? Hier offensichtlich gewählt. Grafischen Repräsentationen, so kleine Icons, die ich dann irgendwie auf Kärtchen verschieben kann. Was sind die Aktionen? Verschieben ist eine Sache. Größer, vergrößert anzeigen, damit sie sehbar sind, ist eine andere. Es ist fast alles ganz natürlich und sieht damit ganz simpel aus. Trotz alledem, das ist die entscheidende Methode, also dieses Object-Action-Interface, um solche Systeme zu entwickeln. Jetzt noch ein, das war aber nicht im Detail, das sprechen wir später nochmal. Im Grunde genommen können Sie sagen, Sie müssen die Objekte immer durch Icons, durch Ikonen, durch kleine Bildchen repräsentieren, durch Darstellungen. Und das hatte ich schon mehrfach gesagt, das ist wirklich schwierig, da immer was Gutes zu finden. Und deshalb auch der Hinweis, vielleicht kann Ihnen da an der einen oder anderen Stelle schon einmal ein Grafiker die richtigen Sachen machen. Das heißt, vorsichtig sein. Sehr, sehr vorsichtig mit 3D-Effekten sein. Funktioniert fast nie auf diesem Display oder selten. ist nicht notwendigerweise zu empfehlen. Wichtig ist, was ist für den Benutzer bedeutsam? Und das ist manchmal schwer, das rauszufinden. Sagt er Ihnen nämlich auch nicht ohne weiteres. Sie müssen immer daran denken, haben Sie viele Icons auf einem Bildschirm, dass man auch wissen muss, gewissermaßen, wo ist der Cursor? Also was ist selektiert schon? Sie müssen ja immer mehrere Darstellungen auch von den Icons haben. Das ist eigentlich ganz natürlich für Sie, aber ist wichtig, auch über Animationen von Icons nachdenken. Dieses fliegende Dokument, was wir in dem Microsoft-System kennen, beim Kopieren, ist wirklich genial. Ja? Es zeigt nämlich direkt, was passiert. Von einem Ordner wird in einen anderen Ordner etwas kopiert. Dass das manchmal auch ein bisschen missbraucht wird. Sie sehen aber auch, wann es fertig ist. Wenn das aufhört, zack, ist fertig. Das ist also einfach wirklich richtig. Also denken Sie daran, ob Sie diese Bewegung auch machen können, dynamische Icons benutzen. Und berücksichtigen Sie auch gegebenenfalls durchaus Interaktionen zwischen Icons. Also wenn Sie etwas wenn ein Icon über ein anderes gezogen wird, kann das eine andere Bedeutung haben, als wenn Sie es nebeneinander stehen haben. Und das ist alles möglich und erlaubt. Daran sind wir auch gewöhnt. Es gibt nicht eine einzige Designrichtlinie. Nur so geht es. Es gibt 1001 Möglichkeiten. Sie können mit Helligkeit, Farbe, mit Blinken spielen. Blinken natürlich sehr, sehr vorsichtig, aber Sie können mit Bewegung spielen, mit Linien und Formen. Die Semantik ist natürlich immer das repräsentierte Objekt und man soll und darf sich immer, muss sich immer fragen, erkennt das wirklich jeder? Dann natürlich Pragmatik ist die Lesbarkeit, also Unterscheidbarkeit zum Beispiel. Also wenn Sie zu viele Icons haben und die sind einfach auf Anhieb nicht unterscheidbar, haben Sie ein echtes Problem. Weil da machen die Benutzer wieder Fehler, also begrenzen die Anzahl der Icons und durchaus auch die Dynamik nutzen. Ist ein bisschen aufwendiger im Programmieren noch, dass da was funktioniert, wenn sich also dynamisch irgendwas verändert, also die Funktionen verändern. Man kann das aber wirklich machen. Und vielleicht sogar mit, also durchaus immer an der Realität spiegeln. Also ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Ja gut, auf dem Handy kennen Sie es natürlich immer. Aber dass da so große Nummerntaster sind, wo Sie Telefonnummern eingeben, müsste ja nicht sein. Ja? Das Interessante ist, dass das Richtige das ist, das als Nummernfeld anzuordnen. Also so wie wir es auf einem Taschenrechner hätten oder so. Taschenrechner ist ja auch schon eine Abstraktion. Also diese bekannten Sachen wirklich zu übernehmen und das zu benutzen. Ja, jetzt vielleicht noch eine spannende Frage. Müssen wir sicher nicht lange diskutieren. Es kam natürlich dann auch sofort die Frage, wenn das so mächtig ist, ja, dann schaffen wir Programmiersprachen ab und programmieren nur noch grafisch. Und? Wird es funktionieren? Es gibt auch Fragen, so Lego Mindstorm zum Beispiel, Alice, ist eher ein Animationssystem, AVS, funktioniert sehr, sehr beschränkt. Warum? Die Antwort ist ganz simpel, man musste nur erstmal drauf kommen. Die Leute haben wirklich gedacht, das wird gehen. Also jeder kann programmieren und so weiter. Warum ist es nicht das Richtige? Richtig. Das Programmieren funktioniert ja sowieso nur, wenn Sie eine ganz starke Abstraktion schon durchgeführt haben. Und wenn Sie diese starke Abstraktion sowieso durchgeführt haben, ja, also bezüglich der Objekte, mit denen Sie agieren wollen und so weiter. Sie machen es ja nicht für ein Objekt, sondern Sie schreiben ja ein Programm nur, nicht wenn Sie eine Aufgabe mal einmal ausführen wollen, sondern oft, dann haben Sie diese Abstraktion sowieso durchgeführt. Und dann ist die Sprache genau das Richtige. und auch geeignete Sprachmittel und nicht das grafisch machen. Das heißt nicht, ich bin überhaupt nicht gegen UML, ich freue mich über UML, wenn es gut verbunden ist mit einem Editor, der eben auch Syntax highlightet und so weiter, um diese subtilen Fehler da wegzukriegen. Ja. Und wenn das schön verbunden ist, dass die Änderung da an der Stelle eben auch in das andere System übergeht und so weiter, eine schöne runde Entwicklungsumgebung, ist das prima und hilft das auch. Aber das Programmieren selbst, da ist einfach die Sprache das Richtige und nicht dieser Interfaces. Ich sage damit nicht, dass es gar nicht anders geht, als sie mit Python, Java, C++ zu quälen. Vielleicht gibt es irgendwann mal etwas, aber dieser Ansatz zumindest ist es nicht. Das wissen wir auch und das sind sehr, sehr wenige. Es gibt Beispiele, also Lego Mindstorm wird ja gerne in Schulen gemacht, da die Roboter mit programmiert und so, aber es ist schon eine relativ massive Beschränkung. Ja, jetzt noch ein Wort. Das hatten wir eben schon mal. Ja, wir leben in einer 3D-Welt. Wir sind dazu gebaut, uns in dieser 3D-Welt zu orientieren, in dieser 3D-Welt zu agieren und so weiter. Und wäre das nicht das Richtige fürs Interface? Wir haben es eben schon gesagt, es geht, aber im Grunde genommen funktioniert ganz, ganz viel auch mit 2D-Grafik. Und bevor Sie dann in solche Darstellungen gehen, also da, wo Sie dann die realen Welt zeigen, das ist in ganz, ganz vielen Fällen nicht die Lösung. Und sie ist insbesondere dann nicht die Lösung, denken wir nochmal an die Abstraktion, wenn der Benutzer auch eine bestimmte starke Abstraktion schon durchführen muss. Ja? Also wenn er selber sich von der realen Welt schon mal wegbewegen muss, um sein Problem zu lösen, dann ist sicherlich nicht die Lösung, dass der Computer wieder eine komplette reale oder realitätsnahe 3D-Welt zeigt. Aber diese 3D-Systeme haben zweifellos ihre Nützlichkeit. Spiele, nicht alle Spiele, aber bestimmte Genres, leben davon, verkaufen sich durch ihre Grafik. Architektur und Produktdesign kann, oder auch CAD, kann ohne diese 3D-Darstellung eigentlich gar nicht mehr umgehen. Militärische Simulationen, also hoffen wir, dass die noch mehr Kriegsspiele im Computer machen. Machen sie nicht so viel kaputt. Und auch da Operationsplanung, auch in der realen Welt, das ist alles, da hilft 3D. Noch an einigen weiteren Stellen. Aber wenn Sie so etwas machen, dann bitte sehr sparsam verdenken. Überdeckungen sparsam benutzen, Schatten sparsam benutzen und auch Perspektive nicht überzeichnen. Man kann da tolle Effekte mitmachen, also es ist überhaupt kein Problem, Perspektive zu überzeichnen. Dann kommen, wenn Sie mit einer Stereobrille dann das betrachten, die Objekte sogar hier aus dem Bildschirm heraus. Also die scheinen davor zu sein, also sie haben jetzt viele Tiefe, aber das menschliche Wahrnehmungssystem reagiert darauf. Ja, die meisten kriegen Kopfschmerzen, andere laufen aus 3D-Kinofilmen eben auch heraus, weil sie es einfach nicht mehr ertragen können. Und nehmen Sie mit, also vorsichtig damit. Bis heute gelten die Regeln, ja, Piloten müssen in dem Simulator trainieren. Kein Pilot macht mehr einen Anflug auf einem unbekannten Flughafen. Die haben Sie alle im Simulator ein paar Mal angeflogen. Aber waren Sie im Simulator, haben Sie einen Tag Flugverbot. Und das wegen dieser, ohne das zu dramatisieren, dieser bekannten Simulatorkrankheiten. Und die entstehen dadurch, dass wir es nicht vollständig schaffen. Zum Beispiel in der 3D-Welt, was schaffen wir nicht vollständig? Ja, na Tiefe, Sie sehen ja Tiefe.
Es ist ja wieder schon eine Abbildung auf eine 2D-Welt, deshalb wollte ich sagen, das ist glaube ich wieder
Tiefe. Ja, es hat was mit der 2D-Welt zu tun. Ja. Was fehlt? Was fehlt wirklich? Ja, gut, gucken wir gleich, kann man auch ausdehnen, da gibt es Caves und so weiter. Das ist nicht das wirklich Entscheidende, ja?
Vielleicht das Gefühl, dass man, wenn man es nicht schafft zu landen, sterben könnte, also...
Nö.
Dann bringen wir die Piloten, also das können wir auch
noch. Ja, war eine Idee, dass wir wenig Interaktionsmöglichkeiten im 3D wirklich haben, also im Raum.
Ja, dafür sind so Simulatoren noch da. Die simulieren ja allein schon, gerade beim Flugzeug, da haben wir die gleiche Ausstattung wie im Flugzeug. Wir greifen ja auch nicht raus in die Wolken und fliegen dann durch.
Aber jetzt was ganz Entscheidendes. Stellen Sie sich eine perfekte 3D-Darstellung da vor. Was bleibt, was nicht real ist?
Die echten Farben vielleicht?
Nein, Farben kriegen wir alles hin. Aber wenn ich jetzt da drauf schaue, nehmen wir an, das wäre eine echte 3D-Darstellung. Meine Augen müssen auf die Fläche fokussieren, damit ich scharf sehe. Und das ist anders als in der realen Welt. Wenn ich hier hingucke, müssen sie dahin fokussieren. Wenn ich dahin gucke, müssen sie da fokussieren. Das heißt, sie müssen an bestimmten...
Ich projiziere direkt auf die Netze auf.
Nehmen wir mal an, wir hätten sowas. Genau, ich will nicht stoppen, die Weiterentwicklung zu sehen, aber das sind einer der typischen Probleme, die wir heute haben. Das Gehirn lässt sich nicht beliebig weit betrügen. Es merkt das, dass da irgendwas unnatürlich ist und es reagiert. Es reagiert mit Stress am Anfang und reagiert dann gegebenenfalls mit Kopfschmerz und so weiter und so weiter. Und es sind manchmal die subtilen Sachen, sie sind nicht drauf gekommen, was eigentlich der Unterschied ist. Sie sehen es auch nicht. Aber ihr Körper merkt es.
Warum reagiert denn das Gehirn anders, wenn wir schon wissen, dass wir in einem Simulator nicht in der realen Welt sind? Warum haben wir denn das Bedürfnis? Also wir sind ja schon von Anfang an mit dem Bewusstsein, dass wir nicht in der realen Welt sind. Warum braucht dann so das Gehirn die Kalibration sozusagen?
Naja, was wir erreichen wollen ist Immersion. Ja? Also dass wir das Gefühl haben, das ist ja unser Ziel, dass wir komplett in dieser Welt sind. So, und das schaffen wir im Bewussten, aber eben im Unterbewussten nicht. Also es sind 101 Beobachtungen und so. Bei Krupp Atlas Elektronik habe ich da selber, die haben monatelang danach gesucht und sind nicht drauf gekommen, in einem LKW-Simulator. Die Leute, denen war nachher immer schlecht und übel. Und woran lag's? Ja, es lag an einer blöden Zeitverzögerung, die Bewegung. Also, wenn sie war nicht optimal synchron zum Bild. Ja, das hat niemand direkt gemerkt, dass er sagen konnte, okay, das ist der Fehler, jetzt beheben wir es. Niemand gemerkt. Aber die Körper haben darauf reagiert. Ja? Das ist eben so. Okay, darum ist das eben auch ein bisschen problematisch. Darum, ja, vielleicht sehen die Geräte so aus, die uns das direkt auf die Netzhaut projizieren. Kann sein oder ähnlich. Das ist eine einfache Brille. Ist übrigens weit früher entwickelt worden als Raster-Displays, die wir jetzt benutzen. Es gibt da viel zu tun, Wearable Computing, dass wir unsere Computer tragen, Tangible Interfaces, also dass wir wirklich reale Welt und reale Objekte mit integrieren in unser Interface, alles prima. Ubiquitous Computing, Sie lächeln ja über meine Küche, ich werde es Ihnen zeigen, dass das toll ist. Ja. Okay, die Ziele sind immer dasselbe, es soll verständlich sein, sofort erfassbar sein, einfache Erlernbarkeit, vorhersehbare Aktionen, daraus sehr, sehr viel weniger Fehler und direkt angemessenes Feedback liefern. Und da gibt es noch viel in diesem Welt. Ich gehe jetzt ein ganz bisschen schneller dadurch. VR, also nochmal, 1980 kamen die Raster-Displays und Direct Manipulation. Die Idee war mehr als 10 Jahre früher. Sieht ein bisschen historisch aus, aber immerhin, war da. Und es gibt immer Sachen, die auch wunderbar funktionieren. Zum Beispiel dieses Augmented Reality wird sich nicht generell durchsetzen. Aber es gab und gibt Anwendungsbereiche, wo die Sinn machen. Also ich war ja früher am Fraunhofer IGD. Da haben wir dann auch so Systeme entwickelt wie, einen Fensterheber in eine Tür einzubauen. Das wurde immer und immer mehr. Das muss übrigens, müssen, eine Million Automechaniker auf der ganzen Welt dann beherrschen. Ja? Und das wurde immer schwerer, weil die Ingenieure immer sagten, okay, aus Sicherheitsgründen, Seitenstabilität, müssen wir immer mehr Stabilität da einbauen. Und es gab am Ende nur noch einen Weg, um diesen Fensterheber dann da irgendwie in die Tür noch einzubauen. Ja. Und ja, da hat man sich überlegt, wenn das so viele Leute wissen müssen auf der Welt, ja, wie mache ich das am besten? Na, ich mache denen eine Demonstration oder etwas, was sie nachvollziehen können. Also bauen sie es das erste Mal ein, dann setzen sie diese Brille auf und dann zeigt der Rechner eben dieses virtuelle Objekt, wie er es drehen muss, um das da reinzukriegen. Sie lächeln vielleicht, dass das ja ein blödsinniges Problem ist. Es ist überhaupt kein blödsinniges Problem. Wird an vielen Stellen inzwischen so eingenetzt, weil seltene Reparaturen kann man auf diese Art und Weise wunderbar demonstrieren. Ja, und das geht weiter mit Spielen und so weiter. Die kennen Sie alle viel, viel besser als ich. Und das geht dann natürlich auch bis zu solchen Geschichten. Also das ist eine Cave. Ein Käfig also. Das ist hier eine Treppe herunter, die Sie hier herunterkommen. Und das sind einfach... Das ist eine 5-Seiten-Cave, ja, 1, 2, 3, 4, na, Boden war nicht 4-Seiten-Cave, das ist eine 4-Seiten-Cave. Ja, in dieses Ding können Sie wirklich reingehen. Sie haben drei Seiten, rechts und links, so ein Würfel und oben. Und da werden wirklich virtuelle Welten angezeigt. In Stereo, also Sie haben auf jede Sache ein Stereo. Projektion. Sie haben hier sehen die Leute auch da mit der Shutterbrille und können dann da irgendwie agieren. Das hat sogar Sinn. Diese Installationen sind viel zu teuer. Also die kosteten damals, was weiß ich, 500.000 D-Mark oder so etwas in der Größenordnung. Aber sie machen Sinn, sie sparen Geld, sind heute State of the Art im Anlagenbau. Und zwar dann, wenn viele Gewerke einzeln entwickeln, wo sie ihre Rohrleitungen langlegen und so weiter und so weiter. Und das nachher auf der Baustelle aber funktionieren muss. Und das ist problematisch, wenn Sie eine Baustelle dann irgendwo in den arabischen Ländern haben, wo Sie nicht gerade mal einen Teil nachfertigen könnten. Oder wenn Sie ganz hochwertige Materialien haben, was weiß ich, Rohre, die irre Drücke aushalten müssen, die nicht mal gerade in einem Tag nachzuliefern sind. Ja? Dann muss das passen. Und genau diese Kontrolle passen die verschiedenen Gewerke. Hat ja der eine nicht gedacht, ich baue da einen Heizungsschacht lang und der andere hat gedacht, ich baue da meine, was weiß ich, meine Elektroleitung oder sonst was durch, meine Netzwerke durch. Geht nicht an derselben Ort, das dann zu verbinden und wirklich zu kontrollieren, dass das alles passt nachher auf der Baustelle. Dafür wird es teilweise eingesetzt, nicht generell. Und da kann man sehr, sehr viel machen. Da kann man dann auch, was weiß ich, Smart Objects einsetzen, zum Beispiel, wir hatten eine Lupe oder eine Taschenlampe, da konnte man dann mit einer Taschenlampe, also mit einer virtuellen Taschenlampe da was sehen. War wunderbar, weil man da so virtuelle Höhlenbesuche machen konnte. Ja, Höhlen, die nicht begehbar sind, man konnte es aber quasi zeigen, das sind so Höhlen in China, da konnte man nicht mehr rein, ich weiß nicht mehr der Ort, wie das hieß. Also, da konnte man aber virtuell rein und dann auch mit der Taschenlampe rumleuchten. Und ja, das sind tolle Geschichten, aber in dem breiten Markt hat es bisher nicht gebracht. Tangible User Interfaces vielleicht sind so seit gut 10 Jahren eine Idee, dass man eben auch Objekte hat, mit denen man interagieren kann, die dann erkannt werden, die man ankleben kann oder drauflegen kann, wenn man tischähnliche Objekte hat. Ja, möglich. Idee, ganz generell bisher nicht möglich und auch da sollte man durchaus ernst betrachten, auch wenn ich darüber erzähle, es immer Leute gibt, die ein bisschen schmunzeln, also über dieses Brain-Computer-Interface. Es gibt aber einige wichtige Sachen, also dieses Effective Computing, das soll zum Beispiel Emotionen simulieren, zum Beispiel für Avatare, dass Avatare, also Darstellung von Computergegnern oder was weiß ich, dass die menschlicher werden. Ganz einfach, weil sie auch Emotionen haben. Emotionen sind Teil der Intelligenz, sagt zumindest Minsky. Und es gibt sogar im W3C eine Emotion Markup Language, also dass man Emotionen beschreiben kann. Ich glaube, tatsächlich geht es aber viel weiter, weil eigentlich wäre es für uns viel wichtiger zu wissen, in welchem emotionalen Zustand Sie sind. Also emotionalen und psychischen Zustand überhaupt. Sind Sie ermüdet? Würden wir bestimmte Sachen vielleicht anders präsentieren, als wenn Sie voll fit sind? Und Sie möchten das ja nicht eingeben und sagen, ich bin jetzt voll fit. Ja? Sondern wenn, dann sollte das System das irgendwie reagieren. Und wir müssen da erstmal schauen, ob wir das messen können. Also wir arbeiten da ja auch mit diesen EEGs, um das rauszufinden. Also jetzt noch stärker bei Tests, also wenn wir User Interface Tests machen, um zu wissen, in welchem emotionalen Zustand der User ist. Dass das ganz hohe Auswirkungen auf ihre Performance hat, das wissen Sie alle. Also wenn Sie trauern oder wenn Sie Ärger haben oder Wut haben, ja, dann ist Ihre Performance einfach eine andere, als wenn Sie in einem Arbeitszustand sind, sage ich mal. Okay. Und da könnte man sehr, sehr viel mitmachen. Sicher ist, dass die jetzigen Geräte sich nicht durchsetzen werden. Ich hätte auch stark etwas gegen den Chip, den ich hier oben irgendwie auslese. Aber wichtig wäre das. Natürlich müssen wir sehr, sehr aufpassen auf die ethischen Aspekte. Also, weil wenn ich das beobachten könnte, dann könnte ich sie ja vielleicht auch beeinflussen. Wäre ja vielleicht auch nicht uninteressant. Nicht für Klausuren. Denken Sie nicht ans Mogeln jetzt. Aber okay. Aber abschließend möchte ich eigentlich damit, dass für viele dieser Sachen, es ist wirklich interessant, Sie dürfen sich das gerne dann mal durchlesen, aber echte Vordenker schon im Bereich Science Fiction waren. Und das sind eigentlich die Leute, die diese Offenheit, mal Gedanken zuzulassen, das dann auch mal konsequent zu durchdenken, das heißt positiv zu spinnen, ja, die das zu ihrem Job gemacht haben, zum Genre gemacht haben. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Nicht, dass ich sie nur noch Spinner hier sitzen haben möchte, aber dass sie zeitweise in der Lage sind, auch loszulassen von dieser kleingeistigen Kritik. Und dann gibt es viele, viele schöne Beispiele, die das zeigen. Und warum darf man sich nicht mal an das Holodeck und das, was da möglich war, diese erinnern? Wir haben es im Fernsehen, im Film vielleicht gesehen, wird sich auch weiterentwickeln. Und da ist eben wirklich das Ziel ja vollständige Immersion. Also ich bin vollständig, werde ich transferiert in eine andere Welt. Und zwar auf Knopfdruck und materiell auch. Und ich will jetzt nicht über die Probleme, die Herausforderungen da sprechen. Energie, Materie, Wandler wären ja toll. Ich möchte lieber an der Stelle heute meinen Vortrag mal abschließen. Ihnen aber zurufen, bitte nehmen Sie eins mit, Spinnen ist erlaubt. Dankeschön.